Echo 3 an Echo 7, der Podcast mit Max und Michael.
Echo 3 an Echo 7. Hahn Kumpel, kannst du mich verstehen?
Laut und deutlich, Lu. Was geht's?
Ich habe jetzt meine Runde hinter mir. Ich kann nirgends eine Spur von Leben entdecken.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Echo 3 an Echo 7. Heute bin ich allerdings alleine. Der Max, der ist gerade im Stress, mal wieder zum Lernen. Er hat bald wieder Prüfungen. Wir drücken ihm feste die Daumen. Er ist schwer beschäftigt und deshalb geht's jetzt weiter. Ja, heute eine spezielle Folge, denn wir nähern uns mit riesigen Schritten. Wir haben heute den 5. November. Ja, wir nähern uns mit riesigen Schritten der Comic-Con in Stuttgart, die vor uns liegt, Ende des Monats, am ersten Adventswochenende. Meine Güte, wo ist das Jahr geblieben? Und dafür habe ich mir so ein bisschen als Vorschau und ja, Warm-up einen besonderen Gast eingeladen, den wir auch auf der Comic-Con mitbetreuen werden. Direkt neben uns am Stand sitzt nämlich Konrad Böse. Herz. Willkommen zurück, Konrad.
Ja, hallo. Schön, dass ich nochmal hier sein darf.
Ja.
Es ist mir eine Riesenfreude. Ja, genau. Ich bin ja dann ein paar Wochen direkt neben dir auf der Comic-Con. Da freue ich mich auch schon riesig drauf und umso besser, dass wir das heute dann schon mal ein bisschen ankündigen können.
Genau, ja, wir wollen gleich einfach mal ein bisschen schauen, was hat sich bei Konrad im ja, letzten guten Jahr ergeben, seit wir das letzte Mal hier gepodcastet haben. Wir haben uns inzwischen auch schon ein, zwei Mal getroffen und gesprochen zwischendurch und ja, und dann gucken wir einfach mal, was auf der Comic-Con so geht und was der Konrad euch da ein bisschen darbieten will, ne?
Oh ja, da sind ja auch ein paar Star Wars Sachen für vorbereitet worden, natürlich. Ich bin hier bei der Cantina Base, also wie sollte es auch anders sein? Auf der Comic-Con sind ja auch noch ein paar andere Sprecherinnen und Sprecher, aber dann sozusagen, es gibt ja ganz viele unterschiedliche Themenfelder, die dort bespielt sind. Und ich bin im Star Wars Bereich, das freut mich auch unglaublich, dass ich dafür geholt wurde. Und genau, da haben wir uns natürlich ein paar passende Dinge für einfallen lassen.
Genau, da freue ich mich ja sehr, dass ich damals den Kontakt hergestellt habe zum Veranstalter. Ja, das hat gut funktioniert, genau. Und deshalb freue ich mich auch, dass wir da auch sowas zusammen machen können. Und ja, wer es jetzt noch nicht so genau weiß, was das eigentlich ist, die Comic-Con Stuttgart, die ist den meisten wahrscheinlich schon ein Begriff, die sich dafür interessieren, weil es eben eine der größten Veranstaltungen in diesem Bereich ist, die deutschlandweit stattfinden. Die findet seit einigen Jahren immer am letzten Wochenende im November beziehungsweise ersten im Dezember, je nachdem, wo es gerade hinfällt, statt. Also meistens am ersten Advent, wie ich eben schon sagte. Und da wird ganz viel geboten für, ja, was so eine Comic-Con eben bietet. Ganz buntes Programm und Konrad hat es ja gerade schon angedeutet, es kommen auch in vielen verschiedenen anderen Bereichen. Dieses Mal sind, glaube ich, das erste Mal Topmodels dabei. Dann gibt es die Queer Avenue wieder, aber halt auch riesige Bereiche für Händler und natürlich Anime, Manga und alles, was das Herz begehrt, könnt ihr da finden. Genau. Und für Star Wars Fans insbesondere, ja, falls ihr es eben, wie gesagt, noch nicht mitbekommen habt, aber wir haben euch ja eigentlich mit Werbung zugekleistert dafür, die ganzen Fangruppen, die da beteiligt sind. Ja, es gibt ja außer gemeinnützige Veranstaltungen, wie zum Beispiel die Norris ForceCon, gibt es ja keine dezidierten Star Wars Veranstaltungen mehr hier in Deutschland, zumindest keine offiziellen Events, weil die alle von Disney bzw. Lucasfilm selber organisiert werden wollen. Und so haben wir dann auf der Comic-Con Stuttgart zusammen mit dem Veranstalter, der damals halt auch die Jedi-Cons ausgerichtet hat, bis 2014, ja, einen Bereich aufgebaut. Ja, wer unseren Podcast kennt, weiß es. Wir haben ja auch schon öfter darüber berichtet, in dem die ganzen Fangruppen hier in Deutschland beteiligt sind, wo wir selber gestalten. Und die Galaktik-Cantina lädt dann ja zu diversen Dingen ein. Einmal natürlich, um mit uns ins Gespräch zu kommen. Ja, gehört, ist ja auch so ein Cantina-Gedanke. Man geht dahin, um mit Leuten zu quatschen. Dann kann man aber auch was Gutes essen und trinken. Da haben wir dieses Mal auch aufgerüstet. Es gibt 4 Caterer insgesamt und wir haben unser eigenes Bier sogar.
Oh wow, ihr macht dann Star Wars Craft Beer, oder?
So in der Art, ja. Also,
ja, okay, da darf ich mir fragen, welche Richtung das geht?
Ich habe jetzt kürzlich für den Robert Eimer, der ja unser Kontakt zum Veranstalter ist, ich habe jetzt letztens noch überlegt, wie lange ich Robert eigentlich schon kenne und eigentlich kenne ich den schon seit 2008. Ist das nicht lange?
Ja, auch schon mal fast 20 Jahre, okay.
Ja, ja, also die Zeit geht rum, ja. Ich muss mal gerade kurz gucken. Ich habe jetzt kürzlich, wie gesagt, die Speisekarten gemacht und da sind 3 Biersorten. Eine ist natürlich antialkoholisch, ja, ist klar.
Das ist sehr löblich, man sollte nicht zu viel trinken auf einer Convention. Das,
Genau, also die heißt Kaiba Light
Okay, ja, gut, schon mal nicht schlecht.
Genau, dann gibt es ein Radler, das heißt Binary Sunset.
Okay, und dann gibt es bestimmt noch einen May the Force be with you oder
Ja,
Hail,
nee.
Hail, nein.
Nein, es gibt ein Kellerbier, weil ich glaube, das ist der Cannstatter Keller, der uns das zur Verfügung stellt.
Ja.
Das ist dann das Chew Brew.
Okay, ja, auch nicht schlecht, sehr schön.
Ja, genau. Ja, das ist wirklich durch diverse Designprozesse und Probiervorgänge, glaube ich, gegangen. Ich weiß gar nicht, ob der Robert da auch testen musste, aber er klang
Durfte.
begeistert.
Durfte.
Bedurfte, hast recht, ja.
Genau,
Genau.
und die Caterer, die ihr dann habt, ist das denn auch alles Star Wars thematisch?
Ja, genau.
Ah, okay.
Ja, also die Anbieter, die da kommen, das sind natürlich ja Profis in dem Bereich, aber schon seit 23, wo wir mit der Kantine angefangen haben, haben wir das Ganze so ein bisschen gebrandet und haben uns dann halt überlegt, okay, damals hatten wir einen Bubble Tea Stand und so weiter, den haben wir dann Blue Harvest Bar genannt. Blue Harvest, der ursprüngliche Arbeitstitel von Episode 6, ja. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob das noch derselbe Anbieter ist, ist auf jeden Fall auch wieder dabei. Dann haben wir einen Airstream Trailer, der dann uns mit Burgern und dergleichen versorgt. Das ist das Twin Suns Diner.
Nicht schlecht. Okay, das heißt also, es ist alles thematisch passend.
Ja.
Und ihr habt euch auch das ein oder andere Easter Egg überlegt oder sowas wie
Oh.
Blue Harvest. Und das ist jetzt mal eine Frage meinerseits, weil
Ja.
ich habe natürlich eine Rolle in Star Wars gesprochen. Ich habe auch selbst die ersten Teile, die damals rauskamen, geliebt und habe auch die eine oder andere Serie geschaut. Aber ich würde sagen, dass ich im Star Wars-Universum wahrscheinlich bei weitem nicht so tief drin stecke wie viele von den Menschen, die dort zu Gast sein werden.
Könnte sein, ja.
So und sowas wie dann Blue Harvest, verstehen das dann die meisten, diesen Insider, oder ist das dann schon, also trennt sich da die Spreu vom Weizen oder gibt es dann sozusagen also wirklich die sehr ja, sehr gut bewanderten Fans oder dann so den Casual Viewer, also.
Das ist eigentlich eine ganz gute Frage. Also gehen wir mal davon aus, wenn das, es ist ja ein Trivia zu der ersten Trilogie, zur klassischen Trilogie. Deshalb kannst du davon ausgehen, dass ein Großteil der älteren Fans, ich würde mal so schätzen, ab 30, das mindestens schon mal gehört hat. Irgendwie den Begriff Blue Harvest mit Star Wars in Verbindung bringt. Vielleicht nicht genau weiß, was es ist, aber wer sich schon mal so ein bisschen dafür interessiert hat und mal geguckt hat, was ist da für eine Historie hinter und ja, welche Easter Eggs oder welche Running Gags gibt es da immer wieder, so wie zum Beispiel die Nummer 1138 oder 1138 oder wie auch immer, wegen dem Film von George Lucas THX 1138. Die taucht halt überall auf in Star Wars. Es gibt, glaube ich, noch hier die Logbucht 94. Ich glaube, die 94 taucht auch noch irgendwo auf, damals im ersten Todesstern. Also es gibt so ein paar Sachen, die halt immer wieder auftauchen. Oder wie es ja, ich meine, den kennst du ja auch, den Wilhelm-Schrei.
Ja, den kenne ich sehr gut, ja, genau.
Der taucht eben auch in jedem Star Wars-Film auf, ja.
Genau, da war ich auch im Überlegen, ob ich mal was dazu mache, weil ich es auch sehr spannend finde. Es ist im Grunde genommen, kann man es ja sehr gut belegen, wie so einzelne Soundsamples sich musikalisch, aber auch in der Filmgeschichte sozusagen wiederholen, beziehungsweise auch sowas wie Trailermusik. Da muss ich immer dran denken, wenn ich den Wilhelm schreibe. Es gibt so immer so 4, 5 Jahre, wo ein bestimmter Typus an Musik in einem Trailer nach dem anderen zu hören. Das ist so dann, keine Ahnung, ein belgischer Mädchenchor, irgendjemand macht's vor und plötzlich gibt es in jedem zweiten Trailer ein Cover von einem Popsong mit einem belgischen Mädchenchor und dann hat das immer so seinen Hype-Moment und das ist so bei bestimmten Soundeffekten, kriege ich das auch mit, dass mir manche beim Synchron denke, nochmal für alle, die sich jetzt fragen, woher kommt dieser Mensch da eigentlich, wer ist das? Also, ich bin Conor Böse, jetzt Synchronsprecher, meinem Synchron in vielen Serien oder Filmen, denke ich mir so, aber den Soundeffekt hast du doch schon mal irgendwo gehört und es ist dann oft auch so, dass es zumindest angelehnt ist, vielleicht nicht genau, ist nicht identisch, aber es ist ziemlich dicht dran, genau.
Ja, es sind ja so filmische Modeerscheinungen. Ja.
Absolut. Du musst dich auch inspirieren lassen.
Ja, genau. Aber lass uns das Thema mit den ganzen Inspirationen und was du so machst, mal kurz noch hinten anstellen. Wir waren ja gerade noch bei den Caterern. Ich wollte gerade noch erzählen, weil ich da so stolz drauf bin. Ja.
Ja, schieß los.
Ja, wir haben ja die Logos auch noch gemacht und dann haben wir ja den Cannstatter Keller, der uns da das Bier zur Verfügung stellt. Haben wir uns den Titel überlegt, die heißen Outer Rim Brewing Company.
Sehr schön.
Genau, und da habe ich mich dann so ein bisschen von, ne, wir sind ja jetzt hier nicht im Öffentlich-Rechtlichen, muss mich mal gerade umgucken, nicht, dass mir jemand im Nacken sitzt, ja, habe ich mich dann von einem Bierlogo aus der Nähe von Kreuztal inspirieren lassen.
Ja. Okay.
drücke es mal bewusst vage aus und habe dann gedacht, ah, Tatooine hatten wir jetzt schon ein paar Mal, deshalb habe ich mal einfach den Tempel von Yavin 4 genommen und in dem Stil so ein bisschen nachgebaut und ich bin absolut stolz darauf, dass ich es geschafft habe, das wie so ein Etikett von einer Bierflasche aussehen zu lassen.
Kann man denn die Biere danach auch noch sich weiter zukommen lassen oder ist das dann einmalig dort auf dem Event oder...
Also das weiß ich jetzt nicht genau, aber auf dem Event kannst du auf jeden Fall, es gibt Sixpacks, also mit entsprechender Trägerdesign und so weiter, die du dir dann auch mitnehmen kannst.
Ja. Sehr schön, also das heißt, ihr habt für alles gesorgt. Sehr, sehr.
Aber sicher, ja, genau. Ich glaube, es gibt auch exklusive Untersetzer, die du im Merch-Shop kaufen kannst und so weiter. Also. Und dann haben wir als letztes noch, ne, um das Angebot zu komplettieren, ich meine, ne, wer so 2 Tage auf einem Event ist, der muss natürlich auch wach bleiben, haben wir noch ein Coffee-Bike vor Ort. Das ist dann der Tattoo Bean Coffee Shop.
Sehr nett, aber den betreust du dann nicht, da habt ihr also...
Nee, nee.
Ja, genau. Du bist dann schön bei mir an der Seite, oder?
Ja, so in der Art, genau, ja. Okay. Also, was es noch in der Kantina gibt, ist, wir haben wieder natürlich die Four Stage, auf der dann die ganzen Bühnenpanels und Showacts und so weiter stattfinden werden, wo Konrad dann auch noch mehrfach zu sehen sein wird. Genau, da sprechen wir gleich drüber. Da, dann gibt es natürlich die ganzen anderen Fangruppen mit ihren Ständen, mit Ausstellungen, mit Fotopoints. Wir haben die, ja, natürlich die Jedipedia, wir sind da und unser Podcast hier wird natürlich entsprechend auch vertreten sein. Wir haben diesmal uns was Besonderes ausgedacht, das erzähle ich gleich noch. Dann natürlich die Jedi-Bibliothek ist wieder dabei, dann aber auch die German Base Yavin, die German Garrison, die Mandalorian Roughnecks, ja, und diverse andere Gruppen, ich glaube die Galactic Academy, Saber Project natürlich, ja, und diverse andere Fangruppen, die mir jetzt gerade aus dem Kopf alle gar nicht mehr einfallen, die R2-Builders, ja, also guckt schon mal auf die Seite der Comic-Con, da findet ihr eine Übersicht, wer da alles zugegen ist und ist eigentlich für jeden was da, von Merch über Fotopoint, der Pixelrabe ist da mit eigenem Fotosession-Punkt und so weiter, also ihr werdet da auf jeden Fall was finden, was für euch interessant ist und auch für die jüngeren Gäste haben wir wieder was, nämlich die Force Arena haben wir diesmal, wo dann unter anderem so Workshops und so weiter stattfinden werden, wo man dann auch selber aktiv werden kann.
Sehr schön. Schön.
Da sind wir gerade noch an dem Programm am Basteln.
Man dann da Lichtschwerter bauen oder was?
Ja, also zumindest mit Lichtschwertern rumfuchteln, würde ich mal sagen.
Ja, das ist doch schon mal ein guter erster Schritt, damit die jungen Padawaner dann später auch ihre eigenen Lichtschwerter bauen können. Muss man ja erstmal wissen, genau, was man in der Hand hält. Sehr gut, sehr gut.
Ja, aber wer sich jetzt nicht so zu den Lichtschwertern hingezogen fühlt, der kann natürlich auch bei den Mandalorian Roughnecks zugucken. Die bauen nämlich live auf der Bühne wieder eine Rüstung jemandem an den Körper an. Also, ne, könnt ihr euch ja schon mal überlegen, ja, schon mal vielleicht ein bisschen dann bei denen am Stand vorbeigehen, bevor das dann losgeht und schon mal sagen, hier, ich hätte Interesse daran, so eine mandalorianische Rüstung zu bekommen. Ja, das ist ein teurer Spaß, wenn man das vernünftig machen will.
Ja, und ich glaube, da fließt auch viel, viel Arbeit dran. Also bei den Mandalorianern, die ich gesehen habe, dachte ich auch immer, schon sehr beeindruckend und ich glaube, es ist so ein, ich nenne es jetzt mal Cosplay oder eine Art von Hobby, wo man wirklich vom Hundertsten ins Tausendste kommen kann. Also da gibt es dann kein Ende. Ich habe mich da mit 2, 3 Leuten unterhalten, was man da nicht alles noch upgraden kann an Lichteffekten, kleinen Raketen, die abgeschossen werden können.
Ja, so. Kannst du so eine Nerfgun reinbauen oder
Ich glaube, da gibt es wirklich kein Limit. Ja. Im Vergleich zu anderen Kostümen, die dann irgendwann eigentlich auch fertig sind. Ja.
Ja, ja, also ich glaube jetzt gerade, wenn ich jetzt so vergleiche mit den Kanon-Kostümen, ist ja jetzt egal, ob das jetzt die Imperialen oder die Jedi sind oder sowas oder die Rebellen, da hast du halt irgendwann ein Ende sozusagen mit dem, was man sieht und so weiter und weil das muss dann ja auch irgendwie bildschirmakkurat sein. Du hast ein bisschen Freiheit natürlich noch, wenn du einen Sith oder einen Jedi gestaltest, so ein bisschen da was, noch so Accessoires oder ein bisschen vom Stil her, in welche Epoche du willst, dann zu gucken. Aber irgendwann hat das so ein natürliches Ende und bei der mandalorianischen Rüstung, wie jetzt, wenn du auch irgendwie einen Schmuggler oder sowas erstellen willst, dann hast du ja die Freiheiten, da selber noch so lange dran rumzufriemeln, bis dir nichts Neues mehr einfällt. Ja.
Natürlich und vor allem, weil es ja auch ein bisschen davon lebt, dass diese Rüstung sozusagen wie so ein lebender Gegenstand fast immer weiter ausgebaut werden kann und hier noch ein kleines Gadget und da noch eine kleine Falle und da sozusagen noch eine dritte Ebene. Das ist ja dann auch der Spaß daran, wenn du noch irgendwo was hervorzaubern kannst und ich glaube deswegen hört das da nicht auf. Aber es ist ja auch schön, dass dann sozusagen ein immer wachsender kleiner ja, sozusagen etwas, was dich begleitet, so ein lebendes Objekt ist ja auch was Schönes.
Ja, ich bin ja eng mit den Mandos befreundet und ich kriege immer wieder mit, ja, die drängen mich ja auch immer dazu, mir sowas zu bauen. Irgendwann werde ich das auch tun.
Ja.
aber ich kriege ja immer mit, wie engagiert dann einige dabei sind und wirklich dann, wenn sie eigentlich fertig sind, dann schon wieder die nächste Idee haben, das will ich noch verbessern, das austauschen. Mhm. Hier habe ich noch einen tollen Stoff gefunden oder hier bin ich mit dem Lack noch nicht zufrieden und ja, ist einfach unglaublich, was da so reingeht. Ja.
Dafür sieht es aber auch immer beeindruckend aus. Also ich muss sagen, das Schöne ist ja dann auch an solchen Conventions, an solchen Events, dass man sieht, wie viel Zeit sich Menschen genommen haben, um wirklich bis ins kleinste Detail so eine Sache auch auszuarbeiten. Und wenn man dann eine größere Gruppe von Star Wars Fans zum Beispiel sieht, das ist dann auch schon beeindruckend, wenn man auch die Leidenschaft und die Hingabe sieht, so, das ist schon spannend.
Absolut. Und das soll jetzt auch auf gar keinen Fall, ich habe jetzt so von den Mandos geschwärmt, aber ne, das soll jetzt auch gar keinen Fall mindern, was die anderen Kostümgruppen machen, weil da geht auch so viel Liebe und so viel Zeit rein und auch bei den Rebellen oder bei den Imperialen kenne ich Leute, die haben dann jetzt vielleicht mit einem Kostüm so eine Sturmtruppenrüstung. Ne, die ist halt weiß, ne? Und irgendwann ist die fertig, aber die haben dann teilweise 10 Kostüme, die sie dann im Wechsel tragen können. Ja, die machen dann eher in der Breite, ja, während der Mando eher an seiner einen Rüstung immer wieder drin rumschraubt. Also, ja, das ist, wie gesagt, ich hätte für vieles wahrscheinlich nicht die Geduld und wenn ich dann mal irgendwann anfange, ich gucke mal, wie frustresistent ich bin, ja.
Schön, ich lass mich überraschen.
Genau. Ja, ich werde sie dir mal irgendwann vorführen, genau. Ja, wie sieht's denn bei dir aus? Hast du schon mal sowas wie Cosplay gemacht?
Ich bin ja erst so seit 1,5, 2 Jahren auf Conventions unterwegs und nein, habe ich bisher noch nicht gemacht. Das ist, ich würde auch sagen, dass es sich fast nicht so richtig anbietet. Also, ich habe 1, 2 Kollegen, die das machen, lustigerweise, aber ich würde sagen, es bietet sich nicht immer an, weil man ja auch da ist, um dann zum Beispiel Autogramme zu geben oder mal eine Sprachnachricht oder auch noch ein paar andere Aspekte und bei anderen Events ist man oft auch nicht nur wegen eines Themas da. Also ich bin jetzt für euch wirklich wegen Star Wars da und dann wer würde sich so anbieten, keine Ahnung, Ezra Bridger Cosplay dort unterwegs zu sein. Aber bei anderen Events ist man dann oft auch wegen mehreren Charakteren unterschiedlichen Franchises da und dann würde sich das eher nicht anbieten. Ich würde dazu jetzt nicht per se Nein sagen, aber ich würde es dann eher auch den Profis überlassen. Ich glaube, dass die sich da viel Mühe geben. Und genau, bisher hat sich einfach noch nicht ergeben.
Ich habe jetzt gerade mal so überlegt, welche Charaktere ich noch von dir kenne. Also außer Ezra Bridger, den du ja gerade schon erwähnt hast, hast du ja insbesondere im Bereich Anime sehr viel gesprochen. Ne? Und da habe ich gerade überlegt, ja, so eine Perücke wie Yugi aus Yu-Gi-Oh.
Ja, okay, ich sehe es auch immer so, also bei vielen Charakteren ist es dann auch so, Leute, die ich so jetzt kennengelernt habe auf Anime-Conventions, ich habe dann auch immer ein bisschen Mitleid, weil viele von den tollen Cosplays sind auch A, unfassbar schwer und B, wirklich heiß. Und deswegen ist jetzt zum Beispiel, ihr könnt euch alle freuen, dass das jetzt im November stattfindet. Ich hoffe, die Hallen sind geheizt, aber nicht zu sehr, denn dann geht das einigermaßen mit den Cosplays. Und ich habe jetzt auch schon im Sommer gesehen, dass man sich denkt so, oha, so eine Perücke, so eine Wig kann dann auch mal 2, 3, 4, 5 Kilo wiegen und das sieht oft ganz schön warm aus.
Ja, du hast natürlich recht, ja. Ich hatte ja eben schon mal durchklingen lassen, die Comic-Con ist jetzt inzwischen Anfang Dezember oder Ende November. Mhm. Sie war aber auch in ihren Anfangszeiten mal im Juli. Und ich weiß noch, wie einige, insbesondere geschminkte Cosplayer, da wirklich zerflossen sind. Also das, je nachdem, wie schwer deine Rüstung ist, dann bist du natürlich echt am Ächzen dabei.
Ja, genau, absolut. Deswegen, also ich glaube auch im Sommer, man sieht es auch immer, dass sich die Kostüme dann ein bisschen ändern. Also dass bestimmte Cosplays zu Hause gelassen werden, so in den heißesten Sommermonaten auch zurecht, weil manche, also ich habe auch schon Menschen gesehen, die fast aus ihrem Cosplay fallen, weil es einfach viel zu heiß ist. Deswegen, ich bin Fan davon. Ich finde auch so jetzt in der dunklen Jahreszeit sind so nur Events umso wichtiger. Ich finde alles, was Spaß macht, dann immer umso schöner, weil man sich ja auch gut zu Hause vergraben kann im November oder Dezember. Und wenn man dann für so ein Wochenende vor die Tür geht, umso schöner. Deswegen, ich freue mich da auch drauf. Das wird, glaube ich, eine sehr schöne Sache.
Ja, wir hatten uns ja auf der Animani Convention in Siegburg getroffen letztens.
Genau.
Ja, auch Gott, das ist schon im August gewesen. Meine Güte, ist auch schon wieder fast 3 Monate her. Oh, die Zeit geht rum.
Die Zeit vergeht.
Ah, schrecklich, ja.
Sag es nicht, da hat es eine Diskussion darüber, dass man sich früher immer, ich fand nichts nerviger mit Anfang 20, als wenn mir ältere Menschen gesagt haben, wie die Zeit verfliegt. Und jetzt, wo man selbst dann die 40 hinter sich gelassen hat, dann muss man sagen, ja, es stimmt aber halt doch einfach.
Apropos jetzt, ne, jetzt habe ich es total vergessen. Du hattest am Wochenende Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch nachträglich.
Danke, danke. Ja, ich war richtig faul. Ich habe gar nichts gemacht an meinem Geburtstag.
Absolut richtig, ja.
sehr volle Wochen vorher und dann dachte ich mir an meinem Geburtstag, ich habe ein bisschen mit der Familie reingefeiert und dann an meinem eigentlichen Geburtstag war ich einmal in der Sauna und das war's.
Ah, genau, ja, Self-Care und Me-Time oder wie das alles heißt.
Ja, genau. Wie man das heute so nennt, aber ich würde es einfach auch mal faul sein nennen, einfach mit einem guten Buch auf der Couch und mal nicht irgendwelchen Sachen hinterherrennen.
Absolut, absolut.
Podcast-Terminen oder so, genau.
Ja, naja. Aber hier, du bist ja, ne, als Sci-Fi-Fan, musst du ja sagen, deine neue Zahl, die da jetzt steht, ne, die ist ja für Sci-Fi-Fans sehr bedeutsam. Du bist nämlich 42 geworden, ne?
Ja, ich weiß, ja. Das weiß sogar ich ja. 42, der Sinn des Lebens immer noch auf der Spur. Vielleicht wird ja dieses Jahr erleuchtet, man weiß es noch nicht.
Ja, gucken wir mal. Wir geben uns Mühe auf der Kantina, ja.
Genau, also da wird bestimmt noch ein bisschen Erleuchtung kommen. Oder vielleicht bringe ich auch ein bisschen eine mit.
Aha. Oh ja, das wird bestimmt interessant, genau, ja. Ja, genau. Also ja, ich habe ja schon gesagt, oder beziehungsweise haben es ja schon angedeutet, der Konrad sitzt ja dann mit eigenem Stand auf der Comic-Con, direkt neben unserem, also neben der Jedipedia. Und da könnt ihr euch Sprachnachrichten abholen, Autogramme, Selfies, glaube ich, auch, ne?
Genau. So, also das sind so die üblichen drei Sachen, die man da so anbietet. Genau, ihr könnt für ein Foto rumkommen, für ein Autogramm. Ich mache gerne so personalisierte Sprachnachrichten. Genau, da lasst euch was Schönes einfallen, irgendwelche Grüße, einen Wecker besprechen lassen, was einem so in den Sinn kommt. Aber natürlich auch einfach ein Foto als Erinnerung. Und ihr könnt aber auch einfach zum Quatschen rumkommen. Ich bin dann da, aber ich bin nicht nur dafür da.
Mhm. Aber bevor wir jetzt dazu kommen, ich muss unbedingt fragen, gibt es irgendeine kuriose Nachricht? Also ich muss jetzt auch nicht ins Detail gehen, aber was war so das Kurioseste, was du mal für jemanden aufnehmen musstest?
Also manche ist es kurios. Also normalerweise, und das ist keine Vorgabe, aber auch aus Fairness anderen Leuten gegenüber sind so Nachrichten meistens, würde ich sagen, 1 bis 3 Sätze. So, das ist so ein, was normalerweise ist, nämlich ein Geburtstagsgruß oder vielleicht mal ein Wecker oder aufbauende Worte oder auch was Lustiges oder eine Hochzeit, was auch immer. Aber ich habe auch schon mal so 8 DIN A4 Seiten vorgelegt bekommen, also eine komplett ausgebaute Geschichte, die halt um einen Charakter, den ich gesprochen habe, mit so alternativen Enden und so. Und ganz davon abgesehen, dass so eine Sachen auch gar nicht so rechtefrei sind, also ich kann nicht einfach irgendwelche Zitate bringen für jemanden, war es auch einfach so unfassbar lang. Es war halt, also ist nicht bei jedem Event so, aber manche gibt es ja auch eine Schlange, weil viele Leute sich denken, oh, von dem würde ich schon mal zumindest gerne ein Autogramm hier auf meine Figur haben von Ezra Bridger oder so. Und diese Person hat aber nicht so nachvollziehen können, dass es einfach zu viel Zeit in Anspruch nimmt. Und ich bemühe mich immer sehr nett mit Leuten. Also ich finde sie auch, selbst wenn sowas passiert, gibt es keinen Grund, unhöflich zu sein. Aber ich bin da nicht so mit durchgedrungen, dass ich halt jetzt nicht diese 25 Minuten Zeit habe, diesen ganzen Text vorzulesen. So, ja. Oder auch, was ich auch schon hatte, was ich sehr lustig fand. Normalerweise macht man natürlich so eine Sprachnachricht. Wenn dann jemand sagt, ich habe mir das aber ein bisschen anders vorgestellt, gar kein Problem. Dann mache ich die halt nochmal ein bisschen anders. Aber da hatte ich das auch einmal, dass dann so, nach der 5., 6. Version war die Person immer noch nicht so zufrieden und dann ging es dann irgendwann in die x-te Revision. Ich meinte dann auch so, okay, es sprengt ein bisschen den Rahmen. Aber ja, so sonst bei persönlichen Sachen, es gibt natürlich auch mal absurdere Wünsche, so was die Leute sich sozusagen vorstellen, wenn sie dann selbst gegrüßt werden sollen. Aber
ach so,
ja, das sage ich mal, könnt ihr eurer Fantasie freien Lauf lassen.
Was ist so die häufigste Rolle, die bei dir nachgefragt wird?
Schwierig. Ich würde sagen, relativ oft Ramsay Bolton, irgendwelche verrückten Sachen sozusagen, also so sozusagen was Böses, sozusagen nicht, dass man sozusagen in diesem Stil das macht. Dann auch so Sachen wie halt in der Stimmlage von Yukimoto, so, das wird auch schon wirklich öfter gefragt. Dann gibt es noch so ein paar andere Charaktere, so wie Sugawara, das ist ein Anime-Charakter, der so immer ganz aufbauend ist. Zum Knopf lustigerweise auch viele so Nostalgie-Sachen. Es sind oft so Dinge, die schon lange zurücklegen.
Warte mal, jetzt muss ich gerade mal in meinem Gedächtniskram. Sugawara, war das der aus Toradora?
Nee, aus Haikyuu, das ist einer.
Ach, aus Haikyuu, ach richtig, ja genau.
Genau, sein Volleyball, genau, und das ist sozusagen der, die Mama des Teams, so wird der immer genannt, und der hält da alles zusammen, und da der schon ziemlich erfolgreich war. Genau, aber dann oft sind es auch tagesaktuelle Sachen. Manche wollen die Leute auch einfach was direkt von mir. Ganz unterschiedlich, so wirklich ganz unterschiedlich.
Jetzt hast du jetzt schon die dritte oder vierte Brücke dahin gebaut, jetzt wollen wir auch mal dazu kommen. Denn der Konrad ist ja nicht nur als Synchronsprecher da, sondern er hat ja auch eigene Projekte und da könnt ihr ihn natürlich auch am Stand zu befragen. Allerdings geht er auch damit auf die Bühne und das wird insbesondere am Sonntag, also wenn ihr euren Besuch plant, dann schaut schon mal ins Programm. Die erste Version ist ja schon seit letzter Woche, glaube ich, online, also zu diesem Zeitpunkt zumindest, und da könnt ihr sehen, dass der Konrad mit 2 großen Bühnenpanels da vertreten ist. Konrad, worum geht's?
Genau, also ich habe zwei Projekte, die mir wirklich sehr am Herzen liegen. Das eine heißt, sagt man das? Und das andere heißt, wann war das? Man sieht, bei mir ist die Kreativität zu Hause, was Namen angeht. Und das eine Projekt, da geht es so ums Thema Sprache im erweiterten Sinn, aber mit so einem Fokus auf Etymologie, aber in diesem Fall auf der Bühne nicht. Und das andere Projekt ist ein Geschichtsprojekt. Und ich denke mir jetzt, ich tingle ja inzwischen durch diese ganzen Conventions ein bisschen mehr durchs Land und habe natürlich auch einen Social-Media-Account, den ich pflege. Aber bestimmte Dinge im Social-Media-Bereich, und da soll jeder wirklich machen, was sie oder er möchte, sind nicht so richtig was für mich. Also so möchte ich mich nicht darstellen, aber ich würde das werden, was ich gerne machen würde. Das sind halt so ein bisschen so Bildungsprojekte. Und das biete ich jetzt auch manchmal auf Conventions an. Ich habe halt lange hin und her gedacht, es war gar nicht so einfach. Wie kriegt man das Thema Sprache und Star Wars unter einen Hut? Ich glaube, ich habe jetzt eine Idee, da möchte ich gar nicht zu viel weiter verraten, will ich nicht zu viel vorwegnehmen. Und beim Thema Geschichte habe ich mir überlegt, ich wollte etwas, was mit Popkultur zu tun hat. Und zwar, und ich arbeite relativ häufig mit dem Samurai-Museum zusammen. Und da bin ich darauf gekommen, die Darstellung von Samurai in der Popkultur, insbesondere mit Bezug auf Star Wars. Denn ich möchte jetzt nicht zu tief schon eintauchen, aber es gibt, würde ich argumentieren, 2, 3 Stränge in der Filmgeschichte, aber auch kulturell, die einen ganz starken Einfluss auf Star Wars hatten, auch in der Bildsprache. Und unter anderem halt auch japanische Filme. Also Kurosawa zum Beispiel, würde ich sagen, wird nicht zu knapp zitiert. Und ich finde es auch überhaupt nicht schlimm. Manche Leute denken dann so, oh ja, man hat da irgendwas geklaut. Überhaupt nicht. Alles im Film und Fernsehen ist im Grunde genommen ein Zitat und es ist auch richtig und vollkommen okay so, denn wir alle leben nicht losgelöst in einer Welt, wo uns die Ideen kommen, sondern man lässt sich von Dingen inspirieren und es ist auch völlig in Ordnung, wenn man klare Referenzen setzt und es passiert zum Beispiel bei Star Wars, dass relativ eindeutig Referenzen gesetzt werden. Und da dachte ich, ich drösel das Thema mal ein bisschen auf. Samurai im Allgemeinen, aber insbesondere, wie werden die denn, wo sieht man denn die Samurai im Star Wars-Universum? Und ja, da bin ich mal gespannt, wie das so ankommen wird. Und ich bin auch gespannt, was ich da genau auf die Beine stelle. Denn es ist zwar schon relativ weit, aber noch ist nicht aller Tage Abend. Da wird noch ein bisschen dran gefeilt.
Du wolltest mir auch, glaube ich, noch was zum Gegenschicken Gegenchecken schicken. So.
Ja, genau, genau. Aber das sagen wir nicht, weil wenn dann würde ich jetzt schon wieder zu viel auspacken. Genau.
Nein.
Und genau.
Aber ich find's ja, das passt ja sowieso ganz gut in die Zeit. Also Anime ist ja stark wie nie zuvor, ne? Und gerade auch so, wenn man so in die anderen Veröffentlichungen schaut. Ich meine, Assassin's Creed Shadows ist kürzlich ja erschienen, im Frühjahr war es ja. Und dann hier dieses neue Ghost of Spiel. Ich glaube, was ist es? Yotai oder so ähnlich.
Genau.
Also Japan ist voll im Trend. Ich habe auch den ganzen Sommer über immer Leute gesehen, die entweder in Japan waren, nach Japan fahren oder gerade da sind. Also das ist
genau. Japan ist total
krass.
In Korea auch. Ich meine, in Japan, dass so viele Leute da gerade hinreisen, liegt auch einfach daran, dass es zum ersten Mal erschwinglich ist. Ich war früher aus persönlichen Gründen häufiger in Japan, das ist aber schon so 15 Jahre her. Und es war zu einem Zeitpunkt, wo der Wechselkurs in etwa also doppelt so hoch war wie jetzt. Also es war alles doppelt so teuer. Und ich habe Japan damals als absurd teuer wahrgenommen. Und es hat sich halt 180 Grad gewendet. Inzwischen ist Japan im Vergleich zu Europa relativ günstig. Und das ist auch einer der Gründe, warum mir so viele Leute dahin fahren. Und das möchte ich es gar nicht schmälern, aber also wenn ich da früher aus persönlichen Gründen nicht so häufig hätte hinfliegen müssen, hätte ich mir auch zweimal überlegt. So, das war schon, das hat man schon gemerkt, wenn man da war. Und weil es so ein tolles Reiseziel ist, ich gönne es jedem, das jetzt auch zu nutzen. So. Und ich glaube aber trotzdem, dass popkulturell Japan und Korea sind gerade, also Ostasien, hat einen massiven Aufstieg sozusagen in der Wahrnehmung, dass das auch viel mehr Teil unseres Kanons wird und sich die Leute viel bewusster sind und Animes ganz massiv. Also ich merke das ganz, ganz stark. Man sieht es aber auch daran, dass in den ganzen Protestwellen, die gerade dieses und auch letztes Jahr die Welt ergriffen haben, wenn junge Leute auf die Straße gehen von Nepal bis Madagaskar, werden oft Anime-Bilder, Anime-Flaggen als Aufruf, also es gibt zum Beispiel von One Piece die One Piece-Flagge, ist das inoffizielle Symbol der Gen Z-Revolution. Das ist schon krass, dass sich sozusagen das so weltweit angekommen ist, dass das genauso relevant ist oder auch nicht ganz, aber nicht weit weg ist von Hollywood inzwischen.
Ja, ist ja krass, ne, dass ich damals noch One Piece auf RTL 2 geguckt habe und das läuft heute immer noch. Also
aber es ist auch Dragon Ball, gibt es auch eine neue Auflage gerade.
Ja, okay, aber da gab es ja längere Pausen dann zwischen, aber One Piece ist ja durchgelaufen und ist ja immer noch nicht beendet.
Die waren fleißig.
Ja, ne, du weißt doch, du hier, du sprichst ja auch Yuki in Tensura, also meine Wiedergeburt als Schleim, ne? Und Rimuru und Yuki reden dann ja auch über, was in der Zwischenzeit zwischen Yukis Übertritt in die andere Welt und Rimurus Reinkarnation passiert ist. Und er fragt dann ja auch so ominös, läuft dieser eine Manga eigentlich immer noch?
Ja.
Und Rimo sagt dann so, yo, der läuft noch. Und, ah, und alle wissen, ja, der meint One Piece. Ja.
Genau, aber das Absurde, genau. Also, wobei das ein gutes Beispiel dafür ist, ich habe in meinem Leben nur eine Handvoll Serien gemacht, die ich wirklich so 15 Jahre am Stück gemacht habe. So, und ich spreche seit 30 Jahren synchron. Und es waren oft sehr erfolgreiche Sachen, denn es ist ein totaler Irrtum, dieser Glaube, man macht 2, 3 Staffeln und wechselt dann alle Charaktere aus und rebootet es ein bisschen anders. Die Menschen sind Gewohnheitstiere. Ich glaube, das ist auch, also in anderen Franchises, ich will jetzt keine Namen nennen, sinnvoller ist, eine Handvoll Charaktere aufzubauen und die notfalls 30, 40 Jahre zu bespielen, weil die Leute wollen diese Charaktere. Weil nur einmal ein Fan von uns, ist ganz selten so, deswegen so, alle 2, 3 Jahre müssen die Serien komplett ausgetauscht werden und es muss alles neu sein.
Ja,
du kannst noch eine andere Geschichte in der Welt erzählen. Und meistens tut man gut daran, wenn man, glaube ich, dieses Zuhausegefühl immer wieder aufrechterhält, dass das, die können auch ähnlich, also die können auch ähnlich von der Struktur sein. Menschen, glaube ich, brauchen sowas, so ein bisschen so Rückzugsorte, Orte, wo eine Veränderung stattfindet, aber bestimmte Dinge doch stabil bleiben.
Ja, das ist natürlich in einem animierten Format, sei es jetzt Zeichentrick-Anime oder 3D-Animation, ist das natürlich einfacher, sowas dann auch über längere Zeit zu bespielen oder Hörspiele oder sowas, ja.
Hörspiele gehen auch super, Bibi Blocksberg.
Ja, genau.
Das ist die gleiche Sprecherin seit...
Ja, Susanna, unsere Leia, ne? Die
ja, genau, seit 45 Jahren, glaube ich, 50 Jahren, ja, macht sie das?
Ja, ich hab ja damals, irgendwann müssen wir auch mal einen Podcast mit Susanna machen.
Ja.
Die hat bestimmt so viel zu erzählen, auch als Synchronregisseurin.
Oh, ja,
also.
Sie hat immer gute Restaurant-Tipps.
Das ist auch gut,
weil ich arbeite häufiger mal bei Susanna, also die macht auch Synchronregie. Ich bin immer sehr beeindruckt davon, Susanna weiß, wo man gut essen kann. Und deswegen bin ich immer, wenn ich einen Termin bei ihr habe, freue ich mich darauf schon. Dann weiß ich, dass ich mir wieder irgendeinen guten Tipp abholen kann für ein gut, tolles Berliner Restaurant. So.
Ja, ist ja auch schon mal interessant, ja, weil manche Sprecher, die hört man halt überall und man weiß sofort, ah, das ist der Konrad, ja, oder das ist der Sascha Ruttermund oder sowas. Ne? Aber bei Susanna, da habe ich ganz lange nicht zusammengebracht, dass sie Leia gesprochen hat und die Nanny.
Ja, das hat sie aber auch so toll gemacht. Aber es gibt auch andere, also ich habe 1, 2 Kollegen, die ich für unfassbar talentiert halte, also wirklich unfassbar toll, so in meinem Alter, die auch ganz, ganz viel sprechen, aber sie haben, und das ist eher was Positives, so warme, klare, so warme Stimmen, die so eine bestimmte Frequenz haben, dass du das nicht sofort raushörst, wer das ist sozusagen, so diese warmen, guten Helden. Und ich glaube, je verrückter die Stimme ist, so was Quäkiges, Kratziges oder anderes mit drin hat, desto schneller hört man sofort, ah ja, das ist diese Person. Also man hört sozusagen diese extremen Stimmen hört man sehr leicht raus, aber so diesen warmen Mittelbau eher nicht so gut. Genau.
Ja, oder man muss sich auch ein bisschen vielleicht damit beschäftigt haben.
Genau.
Ich sag dann auch immer, ah, guck mal, da spricht wieder der, spricht wieder den oder so. Oder die ist da auch zu hören. Und dann sage ich immer, ja, hätte ich jetzt nie herausgefunden.
Genau, es gibt natürlich auch Leute, die so in der Materie drin sind, ist ja in allen Bereichen so, die dann alles raushören. Aber ja, so für die Menschen, die so ein bisschen daran interessiert ist, gibt es bestimmte Stimmen, die man auf jeden Fall schneller raushört, das stimmt.
Genau. Ja, und um noch einmal ganz kurz auf das Thema mit Japan zurückzukommen, ist ja jetzt kürzlich auch erschienen die neue Staffel Star Wars Visionen oder Visions in Englisch. Ja, die ja auch, ja, sind ja im Prinzip auch Animes da, die da in dem Bereich produziert wurden. Also, hast du dich da schon mal mit beschäftigt?
Ich habe das jetzt mitbekommen, Disney macht ja auch gerade seinen ersten anderen Anime. Ich glaube, dass das Thema noch viel, viel größer werden wird. Ich glaube auch, dass jetzt durch wahrscheinlich sind wir hier in einem Star Wars Podcast damit an der falschen Adresse, aber keiner wird drum rumgekommen sein, etwas von K-Pop Demon Hunters mitbekommen zu haben.
So, das hätte ich jetzt auch noch gefragt. Ne? Genau. Du hast eben Korea angesprochen, hast du denn auch K-Pop Demon Hunters geguckt? Ja, dann hast du es ja jetzt schon mir vorweggenommen.
Den erfolgreichsten Film auf Netflix aller Zeiten. Ich wurde dazu gezwungen, den einmal zu gucken.
Gezwungen?
Ich sage ganz ehrlich, es ist nicht ganz meins, aber der ist handwerklich so gut, dass ich unterhalten war. So, also es wäre jetzt nicht das erste gewesen, was ich mir persönlich angucken würde, aber der war einfach unfassbar gut, Punkt. Und ich glaube, dass in diesem Bereich, also dieser, das ist ja auch ein Anime-inspirierter Animationsstil, würde ich sagen, also 3D-Animation vom Anime geküsst.
Ja, ist von denselben Produzenten, die auch Into the Spider-Verse damals produziert haben.
Genau, genau. Und ich glaube, diese Art von Popkultur, die jetzt sozusagen ein bisschen anders aussieht, das wird, glaube ich, nur noch größer werden. Man sieht so, das ist ein bisschen anderer Animationsstil, als er klassisch früher war. Und der läuft halt sehr gut und er ist auch einfach unterhaltsam. Also er ist ein bisschen schneller, schnittiger, es sieht halt so mehr aus wie ja, ein Instagram-TikTok-Video, das gleichzeitig ein Film ist. So.
Ja, ja. Aber man muss natürlich auch sagen, die Musik ist einfach der Banger, ne?
Ja, ja, klar. Also auf der letzten größeren Convention, auf der ich war, würde ich sagen, ein Zehntel aller Kostüme war K-Pop-Demon Hunters. Ah. So jede zweite Frau hatte einen K-Pop-Demon, zu Recht, auch völlig in Ordnung. Aber das war auf jeden Fall, da merkt man immer so, was ist gerade wirklich relevant? Und das hat alles in den Schatten gestellt.
Ja, ich glaube nur, dieser lange Zopf von Rumi, der ist, glaube ich, ziemlich unbequem zu tragen. Ich hatte da,
das glaube ich allerdings auch. Und ich habe immer gewartet, wo dieser Tiger rumläuft. Den
ja, ja. der Tiger war natürlich schon cool, aber ich fand den Vogel, der da auf ihm saß, den fand ich noch besser eigentlich.
Ja, und genau so eine Sachen, weil ich habe sogar schon mal die dazugehörigen Gemälde gesehen. Also es basiert auf so einem bestimmten Zeichenstil. Und ich finde sowas halt dann auch schön, wenn auch in die eigene Geschichte zurückgegriffen wird und man so auch wirkliche Referenzen an die eigene Kultur hat und es dann aber halt ein bisschen niedlich blöd in so einem Film verwertet, total toll. So.
Ja, also als die Szene mit dem Tiger das erste Mal kam und dann dachte ich auch, okay, was ist das jetzt? Ist das eine wilde Bestie oder wird es jetzt für Comedy gespielt? Und dann habe ich mich dann sehr gefreut, als es dann für Comedy gespielt wurde, dann einfach mit diesem starren Gesichtsausdruck den Blumentopf da umwirft und so weiter und dann versucht er wieder aufzustellen. Einfach
genau,
klasse.
Genau, also ich glaube, die haben klasse. Damit einen, ja, also man merkt halt, dass der Fokus doch schon ganz stark Richtung Ostasien gewandert ist. Und man sieht es ja auch daran, dass jetzt auch aus China zum ersten Mal größere Produktionen kommen. Und ich bin auch gespannt, ob das zum Beispiel im Star Wars-Bereich irgendwann auch stärker aufgegriffen wird. Weil man sieht ja auf jeden Fall schon, Star Wars ist deutlich diverser geworden. Also es ist halt nicht mehr nur ein Franchise, eine Marke, die im Westen konsumiert wird. Und natürlich, zu Recht wird dann auch mehr darauf eingegangen, das ist sozusagen etwas, was globales Gut ist, globales Kulturgut. Ja. Und ich bin gespannt, ob das dann irgendwann vielleicht ja auch noch mehr ein Fokus zum Beispiel auch auf Ostasien liegen wird oder vielleicht mal eine chinesisch inspirierte Serie. Wer weiß, was da noch kommen mag.
Ja, ich habe jetzt schon öfter gehört, für bestimmte zukünftige Sachen soll wohl auch der Kampfstil von Tiger and Dragon oder wie heißt das jetzt noch,
ja,
adaptiert
ja
werden. Aber das ist ja, weiß ich jetzt noch nicht, ob ich das gut finde. Also ne,
ja, ich fand den Film fantastisch. Das ist ja, kommt ja aus einer eigenen chinesischen Vorstellung davon, wie so Superhelden funktionieren. Da wo es ja eher darum geht, sozusagen, dass sie immer noch, mir fällt jetzt das Wort nicht mehr ein. Das geht in chinesischen klassischen so Superhelden-Romanen ist ja oft so, dass du die Kräfte nicht durch irgendeinen Unfall irgendwas erhältst, sondern dir Stück für Stück durch harte Arbeit erarbeitest und durch Perfektion. Und
so wie bei Dragon Ball.
Ja, so ein bisschen wie bei Dragon Ball. Und dann halt auch dieses Laufen auf den Bambuszweigen. Ich finde, das ist schon eine ganz eigene Ästhetik. Es ist halt viel ruhiger und ganz anders, als wir das sozusagen erzählen würden. Also es ist weniger Hau drauf, Action ist ja oft ganz zart und es hat auch was.
Ja, aber nun, ne, grundsätzlich gebe ich dir recht und das hat mit Sicherheit auch seinen Platz oder als Stil vielleicht auch, aber ob ich es dann in einem Live-Action-Film bei Star Wars sehen möchte, das wäre dann die andere Frage. Ne?
Genau, aber auch bei Star Wars hat sich ja schon der Stil ganz stark geändert, würde ich argumentieren. So bei 4, 5, 6 war ja im Grunde genommen die Art, wie gekämpft wurden, wie die Lichtschwerter verwendet wurden, eher in so einer Art, ja, aus dem Fechten und auch dem, was Schauspieler gelernt haben an der Schauspielschule, fast wie ein mittelalterlicher Ritterkampf, also oft wurde das Schwert auch über den Kopf gezogen und so, also wie es in einem Mantel- und Degenfilm fast der Fall wäre, während dann später die Kämpfe ja schon wieder ganz anders aussehen. Also
ja, ich meine, ist ja auch gut, dass unterschiedliche Epochen und Anforderungen dann auch entsprechende Schwertstile zumindest auch in-Universe hervorbringen. Ich meine, ne, ja, das hat George Lucas ja damals gesagt, dass während der Klonkriege kämpften halt selten Lichtschwerter gegen Lichtschwerter. Deshalb haben die halt den Kampf mit den ganz vielen Wirbeln und so weiter eben entwickelt, um gegen Blasterwaffen zu kämpfen. Ja, während dann natürlich so ein Count Dooku, insbesondere Sir Christopher Lee natürlich, der als Veteran sowohl des Krieges als auch der Filmebranche natürlich dann die klassische Fechtkunst dann wieder nach vorne bringt. Aber ne, natürlich einerseits bei dem ersten Star Wars Film natürlich, wo Darth Vader und Obi-Wan Kenobi die Lichtschwerter final kreuzen sozusagen, ist es natürlich auch technische Limitationen und noch nicht so ganz klare, also es ist halt der erste Film gewesen. Ne? Also,
genau, deswegen, ich bin mal gespannt, wo die Reise hingeht, aber ja, ich es ist halt immer das Schwierige, ich glaube, das ist ja bei jedem Fandom so und bei Star Wars merke ich das auch, das ist immer so ein schmaler Grat, zwischen neue Dinge zulassen und trotzdem dem Produkt treu bleiben. Und ich glaube, dass man es das immer ganz schwer ist, oder man muss halt genau gucken, wie tariert man es aus, dass man alle Leute doch weiterhin zufrieden sind, dass es sozusagen man nah an dem bleibt, wo man bisher war und trotzdem Stück für Stück auch mal andere Sachen zulässt. Deswegen schauen wir mal, wann dann der erste Tiger and Dragon meet Star Wars Film kommt. Ja.
Ja, genau. Also Anime haben wir ja jetzt schon. Jetzt dann kannst du auch mal nach China gehen. Mal gucken. Ja. Aber verschiedene Stilrichtungen sind ja auch schön. Vielleicht kriegen wir mal einen Star Wars Knetfilm. Ne?
Ja, ja. Oder nochmal ein Star Wars Weihnachtsfilm.
Oh ja, genau, das Holiday Special, ja. Aber das ist ja irgendwo im Giftschrank. Ja. Hast du schon mal gesehen?
Nee, aber ich habe also davon habe sogar ich schon gehört. Ja.
Es ist ein Drogentrip, sag ich mal.
Ich habe gehört, dass es sehr wild ist, aber auch das ist es ja schön, hat man mal was ausprobiert. Genau. Mhm. Ich bin auch immer gar nicht so up to date, was sozusagen alles Kanon ist, weil ich ja weiß, dass bestimmte Sachen dann auch manche dann gesagt wird, nein, das ist doch nicht so ganz Kanon. Genau.
Ja, die Diskussion, die kannst du dann auf der Comic-Con mit unseren Leuten führen.
Ja, da bin ich auch gespannt.
Da kriegst du dann ganz viele unterschiedliche Meinungen dazu.
Genau,
auch,
ich
ja,
muss auch
weil
sagen,
wir ja schon so lange dabei sind, ja.
Habe auch schon 2 oder 3 Schweißperlen auf der Stirn, denn diese Themen, die ich da vorbereite, es ist natürlich oft so, dass die Menschen, für die man es vorbereitet, noch viel mehr in der Materie sind als man selbst. Und ich habe mal Geschichte studiert, also die geschichtlichen Sachen, das traue ich mir schon einigermaßen zu. Aber gerade was so das Themenfeld Star Wars angeht, es ist halt immer schwierig, Unterhaltung für Leute zu machen, die wahrscheinlich davon besser Bescheid wissen als man selbst. Aber wir machen es uns trotzdem schön und lustig. Da gehe ich ganz schwer von aus.
Ja, ich bin sehr gespannt. Du machst ja auch noch ein Quiz, habe ich gesehen.
Genau. Also das ist dann dieses Sprachquiz, das ist sozusagen Star Wars meets, sagt man das? Und da habe ich halt versucht, was zu gucken, was sozusagen, wo ich ein Quiz zu Star Wars finde, das irgendwie mit Sprache zu tun hat. Genau.
Ja, ich hatte ja schon gesagt, ich bringe den mal hier. Ich hatte das ja im Telefonat letztens schon gesagt. Hier, dieses Büchlein bringe ich dir mal mit. Ja. Da kannst du da mal reingucken. Das ist das Galactic Phrasebook and Travel Guide, geschrieben von Ben Bird, dem Großmeister der Soundeffekte.
Ja, genau.
Der ja diverse Sprachen auch grundlegend entwickelt hat. Also wie zum Beispiel Huttisch und Ewok und Java-Sprache und so weiter. Ist alles hier drin. Ne?
Genau, ich habe auch mit, sagt man das schon mal, ein Video über etwas gemacht, was er gemacht hat, nämlich Ichuta. Ichuta! Und was viele Leute nicht wissen, wahrscheinlich steht es auch in dem Buch drin.
Ich blätter mal.
Der gute Herr hat sich ja inspirieren lassen von Sprachen auf der ganzen Welt. So, und dann hat man natürlich Dinge gesucht, die dem durchschnittlichen westlichen Ohr nicht geläufig sind, aber halt trotzdem eine Sprachstruktur haben. Und Ichuta hat mit Quechua zu tun, Quechua, je nachdem, wie man möchte, was in Peru, Ecuador, Teilen Boliviens gesprochen wird. Das ist die ehemalige Sprache des Inka-Reichs, wird aber noch vom Großteil der indigenen Bevölkerung dort gesprochen. Und Chuta ist so ein milder Fluchausdruck, der in der Region halt existent ist. Der hat es dann auch ins Spanisch der Anden geschafft. Und das fand ich halt auch sehr interessant. Man kann sich auch an Sprachen, von Sprachen inspirieren lassen, die es gibt, die halt die meisten Leute nicht kennen, die ein bisschen nischiger sind und dadurch dann halt auch schon an einer Aliensprache dran sein. Und ganz oft noch irgendwelche mongolischen Dialekte, Baschkirisch oder so aus Südsibirien, Russland verwendet. Und das fand ich auch hochfaszinierend, wie dann die Sachen so gemischt wurden, um dadurch das Gefühl zu geben, dass man halt Sprachstrukturen hat, die auch anders funktionieren, weil auch wenn man eine Sprache nicht versteht, hört man dann oft einen gewissen Rhythmus raus, wo ist ein Verb, wie ist alles positioniert. Und wenn man sich einfach einer Sprache bedient, die eine komplett andere Satzstellung hat, hört sich das schon so fremd an, dass man fast sowas wie eine Aliensprache hat und dann kann man da noch ein bisschen dran rumbasteln. Denn Star Wars hat, die Sprachen sind zwar da, aber sie sind nie so ausgebaut worden, dass sie komplett stehende Sprachen sind. Also es ist nicht so wie Klingonisch oder, keine Ahnung, Dothraki in Game of Thrones.
Also ich glaube, die weitentwickelste Sprache in Star Wars ist tatsächlich Mandoa, also die mandalorianische Sprache. Da hat Karen Travis ja damals Pionierarbeit geleistet, dann auch das Vokabular noch erweitert und ich glaube auch auf ihrer Seite konnte man lange Zeit, ich weiß gar nicht, ob es noch online ist, konnte man auch eine grundlegende Grammatik finden. Ich habe das noch irgendwo auf meiner Festplatte hier. aber ja, ne, das ist schon ganz interessant. Ansonsten gibt es dann eher so Referenzen. Also ne, sowas jetzt wie dieses Buch hier von von Ben Burtt, das ist ja etwas, wo dann eben, ja, vor allem Wörter und Phrasen, ja, wie gesagt, ist halt so wie so ein Touristenguide gemacht, ja,
genau,
wo du dann halt dich quasi verständigen kannst, aber ohne dass jetzt hundertprozentig alles dann zu finden ist, ja, gerade in den Videospielen Knights of the Old Republic oder auch The Old Republic, dann ist dann ja eher so, das, was die Aliens sprechen, ist dann so Kauderwelsch, ne?
Genau, also die Idee war eher, also ich habe mich für einen Workshop, weil ich habe auch für eine andere Convention, wo es auch um Star Wars ging, mal einen Vortrag über konstruierte Sprachen in Star Wars sozusagen, habe ich mich ein bisschen eingelesen. Man ist da anders rangegangen. Also bei Star Wars ging es eher darum, die Emotionen, dass die Emotionen stimmen, dass es, man das Gefühl hat, dass es eine echte Sprache, dass auch ein bestimmtes Bild übertragen wird, dass manche Sprachen halt besonders kriegerisch, hart oder ein bisschen sneaky sich anhören. Und wenn man das einmal geschaffen hat, dann braucht man halt so ein grobes Gerüst von ein paar Dutzend, hundert Wörtern. Aber es ging gar nicht darum, eine komplexe Sprache zu schaffen, in der man Shakespeare übersetzen könnte, sondern wirklich einfach nur in der Szene muss ein bestimmtes Gefühl vermittelt werden, das schafft die Sprache und dann ist gut. Und ich glaube, es gibt halt nur wenige Welten. Also Star Trek hat es dann halt so auf die Spitze getrieben, dass es Leute gibt, die ihre Kinder klingonisch erziehen wollten. Und bei Game of Thrones hat man sich dann auch hingesetzt und zumindest zwei, drei der Sprachen so komplex gestaltet, dass man rein theoretisch diese Sprachen lernen könnte.
Nach Vorbild Tolkien, ne?
Ja, ist so eine philosophische Sprache. Merkt man das am Ende wirklich? Ich glaube, es ist immer schön, wenn Welten so detailliert gebaut sind, weil manchmal, je mehr Details man mit eingebaut hat, ist ja bei Star Wars aus, das sind ganz komplexe Welten, hast du immer das Gefühl, um die Ecke ist noch was. Und selbst wenn du diese Ecke nicht siehst, es deutet sich so ein Hauch davon an, auch nur, wenn die Leute, die dann die Geschichten dieser Welt schreiben, selbst nur dadurch beeinflusst werden, wie die Welt überhaupt aussieht, sozusagen. Es gibt so ein Positionskoordinatensystem. Ja, aber ich finde, es reicht vollkommen, wenn man so eine Sprache auch nur so anschneidet. Und man muss da nicht komplett in die Folgen gehen.
Ja, ja. Also gerade, du hattest Star Trek angesprochen, ne? Klingonisch ist dann natürlich der Ausreißer, aber du hast natürlich auch noch Sprachsysteme, die jetzt weniger, also oder Sprachsachen, die da angedeutet werden, das interessiert mich ja, ich bin ja Deutschlehrer, mich interessiert das ja auch, ich gehe ja jeden Tag auch in der Schule mit Sprache um und mir gehen dann auch während dem Unterricht schon mal so ein paar Lichter auf, wo man mal drüber nachsinnen könnte, aber das führt dann für die Schüler meistens zu weit, wenn ich dann, wie du ja sagst, ne, in der Etymologie oder in der Semantik, ne, wo man dann gerade hinguckt, wo kommt das Wort her und das ist eigentlich so spannend und den Schülern kannst du es aber nicht vermitteln meistens,
genau.
Vor allem nicht in dem, was du gerade machst, aber worauf ich eigentlich darauf hinaus wollte, ist, was ich bei Star Trek ganz spannend fand, war diese Folge Darmok hieß die, wo Captain Picard mit einem, ich glaube ein Tamarianer war es, auf einem Planeten quasi ausgesetzt wird, damit die beiden sozusagen sich miteinander verständigen müssen. Und die haben das Problem, dass die Tamarianer eine Sprache haben, die sehr stark auf kulturellen Referenzen und Bildern und so weiter aus dem Volk basiert. Ja, und bis Picard dann halt rausgefunden hat, was dann zum Beispiel irgendwie Temba, seine Arme weit oder ja, Darmok und sowieso auf dem Ozean und so weiter bedeutet, das dauert dann, bis sie dann so ein Verständnis erreicht haben. Ja, also das ist ganz spannend, finde ich.
Absolut. Und ich glaube auch zum Beispiel, dass das Einzige, was dann dafür spricht, so eine Sprache ein bisschen ausbauen. Und ich habe das bei Star Wars halt, die Sprache der Mandalorianer, Mandoa heißt sie, ne?
Mandoa, ja.
Mandoa, genau. Wenn man eine Sprache weiter ausbaut, kommt man halt genau bei diesem etymologischen Punkt irgendwann an. Dass man sagt, so, okay, wie werden denn bestimmte Wurzeln gebaut? Keine Ahnung, Sturm, großer Sturm, ein großer Sturm, könnte ja auch einfach noch was drangehend sein. Und dann kommt man irgendwann, genauso wie Tolkien, und dann, ja, könnte sich die Sprache dann vor 500 Jahren oder 1000 Jahren angehört haben. Und dann kann man halt anfangen, so kleine Sprachfragmente zu bauen. Und das gibt dann der Welt wieder Komplexität, wenn man dann zum Beispiel an einem alten Tempel vorbeikommt. Und da gibt es dann ein Wort, das einfach ein bisschen anders geschrieben wird, vielleicht auch ein bisschen anders ausgesprochen wird, das Gleiche bedeutet wie etwas, was es heute noch gibt. Und so gewinnt eine Welt dann an Tiefe. Aber das
Absolut.
Ist das Einzige. Und dann erreicht man aber einen Punkt an Komplexität. Da muss man vorher durch viele, viele Täler und Hügel rüber, um diese gesamte Sprache so ausgebaut zu haben. Und das ist immer die Frage, lohnt sich das dann wirklich? Also das ist ein schöner Punkt, aber da braucht man, muss man halt schon, ist man halt sehr weit gegangen, da ist man halt bei Tolkien angekommen, genau.
Ja, absolut, genau. Ja, also ihr seht, ne, wenn ihr jetzt noch mit Konrad über Sprache philosophieren wollt, dann, oder mit mir gerne auch, ja, ich bin da ja sehr offen für, dann habt ihr auf der Comic-Con wahrscheinlich genug Gelegenheit dazu. Aber wir müssen,
also bringt gerne alles mit, was mit Sprache zu tun hat und Star Wars. Ich bin da auch interessiert. Auch noch ein kleiner Aufruf, wenn ihr eine Idee habt für ein lustiges Video, das zum Thema Sprache und Star Wars passt, und ihr denkt euch so, Mensch, das wollte ich schon immer mal loswerden oder das muss doch das Internet mal wissen, das müssen die Leute auch mitkriegen, bringt es gerne mit, da können wir dann gerne was draus machen, denn es ist immer ein bisschen Recherchearbeit, so gerade was Star Wars und Sprache angeht, und wenn man einmal so viele Spezialisten an einem Ort hat, dann kann ich es mir auch mal leicht machen. So.
Gut, ja, den Aufruf werden wir auf jeden Fall posten, ja. Ziehe ich hier als Schnipsel raus. Ne?
Danke, danke.
Ja gut, machen wir dann. Ja, genau. Also, ja, wenn ihr dann bei uns vorbeikommt, ja, dann könnt ihr, wie gesagt, nicht nur über Sprache, sondern halt auch über Star Wars philosophieren oder was das Ganze miteinander zu tun hat. Und dann will ich jetzt mal dazu kommen, was wir euch denn anbieten, weil ich meine, ne, ich habe da ja nicht ganz wenig Interesse dran, dass bei uns am Stand auch viel los ist, ne? Also, ne, wenn ihr dann bei uns vorbeikommt bei der Jedipedia am Stand, dann haben wir natürlich einmal unser Standardprogramm für euch. Ne? Ihr könnt Informationen über das Wiki bekommen, was wir alles schon gemacht haben, was wir alles machen und wie ihr selber natürlich auch mitarbeiten könnt, wie ein Artikel entsteht und so weiter und was es noch für Möglichkeiten gibt, sich auch über das Artikel schreiben, falls jetzt Schreiben nicht eure Passion ist, hinaus sich bei uns zu engagieren. Also da können wir mit Sicherheit ganz viel auch drüber ins Gespräch kommen. Aber was wir euch noch zu bieten haben, ihr kennt es ja, die Galactic Cantina tut ja auch immer was für den guten Zweck und auch wir sind diesmal dabei, wieder natürlich, und für das Kinderhospiz, Kinder- und Jugendhospiz in Stuttgart wird ja wieder gesammelt, und wenn ihr bei uns eure 2 Euro investieren wollt, dann haben wir für euch etwas Neues uns ausgedacht, auf der Norris Forcecon tatsächlich, und da ist es schon gut angekommen. Wenn ihr jetzt hier hinter mir sehen könnt, ich gucke mal gerade, wie ich mich jetzt hier drehen muss, damit ich einen guten Screenshot kriege. Naja, das Mikro ist ein bisschen im Weg, warte mal, ich muss die andere Seite nehmen. So, da seht ihr es, ja, so, hier vorne auf diesem Volley von Pokémon, da sitzt der kleine Pork. Und mit diesen Porks dürft ihr Porkball spielen bei uns am Stand. Was würdest du dir vorstellen, Konrad, was ist Porkball?
Porkball ist wahrscheinlich so eine Art Basketball oder so.
Das ist komplett richtig, genau.
Yes.
Genau, ja, wir eröffnen die Porkball-Arena und ihr dürft dann für 2 Euro 4-mal auf einen Korb werfen, natürlich eures Alters und eurer Körpergröße entsprechend mit dem richtigen Abstand, ja, damit natürlich auch die Kleinsten unter euch schon eine Chance haben oder eure Kinder. Also da sind wir natürlich drauf bedacht, dass da alle auch die Chance auf einen Gewinn haben. Und ich kann jetzt schon verraten, wir haben wieder tolle Gewinne dabei. Panini wird uns wieder unterstützen, Blanvalet mit Romanen, ja, aber auch hoffentlich, dass da noch andere Leute zukommen. Ja, das Star Wars Magazin, der Veranstalter der Comic-Con wird uns auch was dazu tun. Also da haben wir wieder ganz viel tolles Zeug für euch, was ihr dann auch mit nach Hause nehmen könnt. Genau. Und wenn ihr dann noch einen Schritt weiter geht, Richtung Konrads Stand rüber, dann findet ihr da unsere Lounge. Ja, wir haben das vor einigen Jahren schon mal gemacht, dass wir so ein paar Palettenmöbel haben, wo man dann sich hinsetzen konnte, mal das Handy aufladen konnte, und das wollen wir dieses Jahr auch nochmal aufgreifen und neu machen und ein bisschen erweitern, sodass wir möglicherweise auch die Möglichkeit haben, da mal eine Podcast-Aufnahme oder einen Stream zu machen. Da sind wir gerade noch am gucken, was da möglich ist, und das bietet sich nämlich an, weil direkt daneben sitzt der Konrad, und dann können wir den vielleicht auch mal rüberholen, und dann kann man vielleicht auch mal on-air sozusagen über Sprache oder Anime philosophieren oder eben über Star Wars. Ja.
Radio Station, sehr gerne. Habt ihr schon einen Radionamen?
Nein, wir sind ja Echo 3 an Echo 7, also vielleicht wieder die Echo-Basis, mal gucken. Ja,
sehr gerne.
Ja, die hatten wir ja, so hieß ja unsere erste Show damals 2022 mit Sandra Sprünken, die wir da gemacht haben. Ja, und ja, vielleicht greifen wir den Namen einfach nochmal auf. Ja.
Das hört sich doch sehr gut an, auf jeden Fall.
Genau. Ja, genau. Also, kommt vorbei und sagt Hallo, sowohl dem Konrad als auch uns. Und ja, ich weiß gar nicht, ob ich schon mal angedeutet hatte, aber wir sind tatsächlich mit einer ziemlich großen Mannschaft vor Ort. Nach derzeitigem Stand sind wir so an beiden Tagen insgesamt so um die 15 Leute. Also,
wow,
das ist schon
okay.
Ein Rekord für uns, ja.
Genau.
Ich glaube, es ist schon lange her, seit wir mal so viele Leute vor Ort hatten. Also, ja.
Also ich freue mich auf jeden Fall auch auf euch, kommt zahlreich rum. Ich bin da die ganzen beiden Tage, ich bin nicht genau sicher, wann es losgeht. Ich schätze mal so um 10, 11.
Also ich glaube, die Eröffnung der Comic-Con ist um 9 und bei uns geht das Programm auf der Bühne los um 9:30.
Genau, und dann bin ich da den Tag über da, beide Tage, kommt gerne rum. Ich freue mich auf euch.
Genau. Und am Samstagnachmittag haben wir auch zusammen Panel.
Ah, ja.
Also ihr kennt es, ne, das klassische Interview-Panel. Wir werden ein bisschen miteinander quatschen über so ein paar Themen. Werden wir natürlich uns noch was überlegen, was ihr jetzt vielleicht noch nicht gehört habt heute, wenn ihr den Podcast gehört habt. Ja, und dann habt ihr natürlich auch wieder die Gelegenheit, dem Konrad ganz viele Fragen zu stellen.
Absolut. Und ich beantworte auch fast alles.
Fast alles, okay. Gut. Ja, wollen wir mal rausfinden, was er nicht
beantwortet. Wo die Schmerzgrenze ist.
Ja, so wird es sein, genau. Also, ja, die Comic-Con in Stuttgart am 29. und 30. November und dann findet ihr uns in der Halle 4 in der Galaktik-Kantina. Kommt vorbei, wir haben wirklich ganz viel für euch zu bieten. Die weit, weit entfernte Galaxis ist dann ganz nah, also zumindest hier in Deutschland, in Stuttgart, wenn ihr da hingekommen seid. Ja, so. Ja, Konrad, was steht für dich jetzt noch an?
Oh, in den Wochen davor. Ich bin jetzt so fleißig am Drehen hier für meine beiden Projekte. Sagt man das, wann war das? Aber ich muss auch noch eine ganze Menge synchronisieren. So sieht es halt auch aus. Wie immer darf ich dir das dann alles nicht sagen.
Du ja, ich weiß.
Leider immer die Sachen, an denen ich jetzt gerade arbeite. Es sind gerade zwei ganz tolle Kinofilme. Kann ich nicht sagen, aber der eine, der macht mir ganz besonders viel Spaß. So. Und eine Handvoll Serien, das Übliche. Ich mache gerade auch wieder relativ viel Hörspiel, aber ich mache auch viel meine eigenen Sachen. Ich drehe gerade viel für Museen, für dieses Projekt. Wann war das? Das ist so ein bisschen die Idee, da geht die Reise hin, dass ich gerade mit kleineren Museen in so mittelgroßen Städten, die vielleicht nicht jetzt unbedingt da jeden Tag einen Influencer oder so vor Ort haben, dass ich mir dann so ein paar Exponate raussuche und anhand denen Geschichtsvignette sozusagen erzähle. Und das macht mir unglaublich Spaß. Da habe ich so ein bisschen meine Nische gefunden. Und das möchte ich in Zukunft gerne noch ausführen. Bin da sehr fleißig, aber das ist dann natürlich auch sehr zeitaufwendig. Und ansonsten freue ich mich darauf, ja, so ein bisschen jetzt die vorweihnachtliche Zeit, die Herbst-Winterzeit, das macht mir immer persönlich viel Spaß. Und ich freue mich auch auf Stuttgart, nicht nur, weil ich bin da natürlich sehr, sehr gerne wegen der Convention, aber ich habe auch Familie in der Ecke. Deswegen bin ich sogar schon einen Tag früher da und ich freue mich auch sehr darauf, da meine Verwandten mal wieder zu sehen. Also viele, viele Sachen stehen an.
Ja, ja. Genau. Und das ist natürlich auch noch immer das Schöne bei Conventions. Ja, also so alte Hasen wie ich jetzt, die schon seit 2008 auf Conventions gehen. Aber ich sage schon, ich alter Hase, aber da gibt es ja welche. Robert hatte ich eben erwähnt, der das schon seit über 40 Jahren, glaube ich, macht inzwischen. Also da, ja, also es entstehen Freundschaften und das ist so eine familiäre Atmosphäre, mit denen man da immer wieder zusammenkommt. Und ja, falls ihr das noch nie erlebt habt und überlegt, ah, Convention, das wäre doch mal was für mich oder wo ist da der Startpunkt für mich, dann kommt doch mal bei uns in der Kantina vorbei. Und ja, wir helfen euch natürlich auch gerne dabei, wie gesagt. Ja.
Ja, ihr werdet das nicht bereuen, es ist ein bisschen wie Klassenfahrt.
Ja, so. Absolut, genau, ja. Also vielleicht mit weniger Rumreisen dann vor Ort, aber durch die Welten tingeln, das kann man richtig
machen. Sehr gut.
Ja. Okay, gut. Ja. Ja, ich bin wirklich gespannt, was wir da alles noch sehen. Du hast dann einiges Tolles vorbereitet. Wir haben einiges Tolles vorbereitet. Max und ich werden natürlich auch wieder live podcasten mit euch. Und wer sich an die Comic-Con 23 erinnert, da hatten wir einen Erlenmeyer-Kolben dabei und da haben wir was drin zusammengemischt und das werden wir auf jeden Fall dieses Jahr wiederholen. Aber mehr sage ich dazu jetzt nicht.
Okay. Ich bin gespannt.
Genau. So, und wenn ihr natürlich wissen wollt, worüber wir am Anfang gesprochen haben, Konrad war letztes Jahr ja schon einmal bei uns. Das war in der Folge 58. Die verlinke ich euch natürlich in den Shownotes nochmal. Dann könnt ihr das auch nochmal nachhören. Und vielleicht seht ihr dann da so ein bisschen die Querverbindungen. Oder habt noch Ideen, was ihr Konrad auf der Comic-Con fragen könnt.
Genau, bei der dritten Folge, die wir dann da drehen.
Ja, gucken wir mal. Vielleicht kriegen wir auch mal irgendwann so eine Wann-war-das-Folge hin hier bei mir in der Gegend. Ich wohne ja hier im Sauerland. Ist ja auch eine geschichtsträchtige.
Oh ja, sehr gerne, sehr gerne. Das können wir dann da alles schon mal planen. Da
ja,
bin ich sofort
genau.
Dabei. Sehr gerne.
Absolut. Ja, alles klar. Gut, Konrad, ja. Dann würde ich mal sagen, wir haben jetzt genug geteased und die Leute animiert,
genau.
Dahin zu kommen und dann
also
hoffen wir, dass
kommen,
wir...
Punkt.
Ja,
so
genau. Gibt gar keinen anderen Weg.
Es
ja.
Gibt keinen anderen Weg mehr. So, kommt einfach vorbei.
Okay, alles klar. Okay, Konrad, dann würde ich mal sagen, wir quatschen jetzt noch ein bisschen darüber, was du vorhast, ja, was alles in den nicht öffentlichen Teil gehört und ja, verabschieden die Zuhörer ja,
genau.
Bis dann in, es sind ja nur noch 3 Wochen, meine Güte.
Es sind 3 Wochen, genau.
Ach ja, bis in 3 Wochen dann, also macht's gut, ne?
Ciao, ciao.